Wenn wir wirklich sagen, in Jesus Christus begegnet uns real Gott und auch wenn wir sagen, der Heilige Geist führt uns hinein in dieses Leben Gottes, dann können die nicht sein, dass sozusagen von Gott selbst nochmal abgestuft unterschieden sein kann, sondern dann müssen wir uns eine Mitteilung denken, das ist dann nochmal eine andere Frage, die in der wirklich Gott sich mitteilt, wirklich Gott zu uns Menschen kommt, wirklich Gott unter uns da ist und wirkt und uns im Herzen erfasst, im Geist.
Oft kommt ja die Frage rauf, wer ist für was zuständig? Wenn ich dann Johannes 14 denke, wo Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater, dann wird deutlich, obwohl jetzt der Sohn vor dem Menschen steht, er hat sich als der Sohn des Menschen offenbart, er ist da Fleisch geworden, er betet zu seinem Vater als zu einer anderen Person, er betet ja nicht zu sich selbst, macht er doch klar, wer mich sieht, der sieht den Vater und macht damit deutlich, wir sind so gleich, dass wir fast identisch sind und doch sind wir es nicht. Und das ist, wenn man so möchte, schon auch irgendwie paradox, aber zugleich etwas, das man, so meine ich, auch als Mensch gut verstehen kann.
Glaubenssache. Gespräche über Glaube, Kirche und Religion. Der Podcast von ERF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Kirchenthemen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Im Christentum redet man von einem dreieinigen Gott, der sich in drei unterschiedlichen Formen zeigt. Der Vater, das ist der Schöpfergott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Sein Sohn Jesus Christus, den er auf die Erde geschickt hat als Retter und Erlöser der Menschheit. Und dem Heiligen Geist, einem Wesen, das eine Art Beistand ist und auch das Verbindungsstück von uns Menschen zu Gott und Jesus Christus ist. Aber was bedeutet dann Dreieinigkeit genau? Ist das jetzt ein Gott oder doch drei Götter? Ein schwierig, das einfach so zu verstehen. Ich würde sagen, wir gehen dieser Geschichte ein bisschen genauer auf den Grund. Ich bin der Karl Dietli und nehme euch mit.
Wir sind heute in Aarau am TDS, hier in den Räumlichkeiten von der Höheren Fachschule für Theologie und Soziales. Hier als Dozent tätig ist der Martin Brüske. Du bist katholischer Theologe aus Freiburg und unterrichtest hier Ethik am TDS. Also sozusagen ein Heimspiel für dich, Martin. Herzlich willkommen trotzdem im Podcast, auch wenn du daheim bist. Danke, bist du dabei.
Ich freue mich.
Freue mich auch. Und auch noch mit dabei ist der René Gehring, der von weit her angereist ist, nämlich aus dem Österreichischen, aus Oberösterreich genau, gell? Mit dem Auto.
Richtig.
Genau, so lange Reise. Wie lange hast du gehabt?
Das sind etwa 4,5 Stunden bisher.
Also schon noch eigentlich gerade einen halben Tag, wo man da muss einplanen zum Fahren. Ich hoffe, es ist gut gegangen und du hast es angenehm empfunden, die lange Reise.
Das war's und heute auch ein wunderschöner Wintertag. Also es war eine schöne Reise.
Du bist Schulleiter und Direktor vom Seminar Schloss Bogenhofen in der Nähe von Braunau, wie gesagt in der Region Oberösterreich. Und das Seminar, das beinhaltet das Gymnasium für die Oberstufe und Studiengänge in Theologie und im Lehramt. Und du kennst dich auch gut aus in der Geschichte von der adventistischen Freikirche, wo früher in Sachen Dreieinigkeit noch anders aufgestellt war. Da kommen wir dann auch dazu. Also auch dir ein herzliches Willkommen von Österreich in die Schweiz. Schön, bist du da.
Dankeschön, ist mir eine Ehre.
Und wir wechseln auch auf Hochdeutsch jetzt im Podcast, das ist einfacher für alle. Und wir reden ja über Dreieinigkeit, das beinhaltet ja ein Konstrukt aus Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wenn ihr jetzt betet, ihr glaubt ja beide auch an das, was in der Bibel steht und an einen Gott, dann nehme ich auch an, dass ihr manchmal persönlich zu ihm redet in Form von Gebeten. Jetzt, wenn wir diese drei Ansprechpersonen haben oder diese drei Formen, wen sprecht ihr denn da genau an? René, wen sprichst du da genau an?
Ich muss gestehen, dass es unterschiedlich ist. Häufig orientiere ich mich einfach an der Ansprache, wie Jesus sie verwendet, im Vater Unser. Das heißt, ich spreche zu Gott als meinem Vater. Und manches Mal, gerade wenn es vielleicht um Dinge geht, die ich aus der Bibel reflektiere, die ich über Jesus gelesen habe und mit ihm sprechen möchte, spreche ich ihn direkt an. Ich muss gestehen, was den Heiligen Geist angeht, habe ich selten eine direkte Ansprache. Es ist eher, dass man dann vielleicht um die Hilfe des Heiligen Geistes oder den Einfluss des Heiligen Geistes betet. Aber meistens ist Vater oder Jesus Christus oder Heiland persönlich.
Wie geht's dir, Martin? Kannst du das, siehst du das ähnlich oder geht's dir ähnlich?
Ja, mir geht's ganz ähnlich. Also natürlich das Gebet an den Vater ist zentral, nicht an den Abba, weil wir Kinder Gottes sind. Aber natürlich für mich ist persönlich immer auf meinem eigenen Glaubensweg und spirituellen Weg eine ostkirchliche Tradition sehr wichtig geworden, die Tradition des Jesusgebets. Und da rufe ich natürlich Jesus als meinen Herrn an. Und der Geist, der kommt vor auch eher in der Anrufung kommen, nicht? Es gibt da ja einen wunderschönen alten Hymnus, der auf den Rabanus Maurus zurückgeführt wird. Komm, Schöpfergeist, nicht? Also in dem Sinne, also nicht dieses intime Gebet, das geht eher zu Jesus oder auch zum Vater, der uns in die Hut nimmt und den Geist eher komm. Komm mit deinem Feuer, um alles zu erneuern. Und vielleicht noch in unserer katholischen Liturgie haben wir so eine Struktur, dass wir zum Vater durch den Sohn im Geist beten.
Also es beinhaltet ja alle, ne?
Das, ja, genau.
Bei mir ist tatsächlich so, dass es ein bisschen manchmal unbewusst ist, also dass ich dann zum Vater oder zu Jesus bete. Der Heilige Geist ist dann mehr auch so, zu dem bete ich nicht, aber ich spreche ihn manchmal auch an. Aber es ist tatsächlich dann weniger bewusst, ne? Aber das zeigt ja auch schon, es ist ein bisschen nicht ganz so einfach mit diesen Formen. Vielleicht die meisten Vater denken sie an den Himmel oder dass der allmächtige Vater im Himmel ist und der Sohn Jesus Christus, da denkt man an die Geschichten, ne, von der Bibel. Mhm. Und der Heilige Geist, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger, wenn man nicht schon mal ein bisschen eingetaucht ist. Aber wenn wir jetzt in das Thema Dreieinigkeit eintauchen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, was bedeutet denn dieser Begriff Dreieinigkeit genau? Beinhaltet ja schon diese Drei und die Eins, also wird schon ein bisschen schwierig, oder? René, wie würdest du diesen Begriff auslegen, das so verständlich?
Ja, der Begriff an sich wirkt wie ein Paradoxon, wie ein Widerspruch in sich, Drei und Eins zugleich, und von sogenannten Antitrinitariern wird einem das ja auch manchmal vorgehalten. Wie könnt ihr etwas mathematisch Unmögliches, etwas Unlogisches glauben? Um es in aller Kürze darzustellen, würde ich sagen, wir glauben an drei Personen, die gemeinsam eine Einheit bilden, die in ihren Zielen, in ihrer Absicht, auch in ihrer Wirkungsweise in eine Richtung gehen, aber doch drei Individuen sind. So ist unser Verständnis.
Das aber heißt, nicht drei einzelne Personen oder unabhängige.
Wir verstehen das tatsächlich so, dass es drei einzelne Personen sind, die sehr eng miteinander verbunden sind, aber unabhängig voneinander agieren können. So wie Jesus im Vaterunser mit seinem Vater spricht und auch in anderen Gebeten mit ihm gemeinsam redet, haben wir es hier mit zwei Personen zu tun. Einer spricht zu dem anderen und so übertragen wir das auf die dritte Person, auf den Heiligen Geist. Also drei Personen, die aber gemeinsam diese eine göttliche Einheit, diesen einen Gott bilden, den trinitarischen Gott.
Was würdest du da ergänzen, Martin?
Also ich würde gerne ein Wort aufgreifen, das von dem evangelischen, inzwischen verstorbenen Theologen Eberhard Jüngel stammt und das mir immer sehr gefallen hat und das mir einfach als kurze Formel sehr hilft, das zu verstehen. Zu sagen, also ich zitiere ihn jetzt nicht wörtlich, aber der Sache nach, Gott ist so sehr Lebensfülle, dass er in sich beziehungsreich ist. Das ist, glaube ich, das, was der Glaube an den trinitarischen Gott ausdrücken will. Und für mich ist ganz wichtig, dass das nicht einfach eine sozusagen Spekulation von Theologen ist, die sich das irgendwann mal ausgedacht haben und darüber ja auch gestritten haben, sondern dass es etwas ist, eine Entdeckung, die wir von diesem Lebensreichtum, von diesem Beziehungsreichtum in der Schrift machen. Nicht, dass wir da entdecken, da ist wirklich einer, Jesus von Nazareth, in dem ist Gott in der Welt repräsentiert, ist da, ist wirklich da, der betet aber gleichzeitig noch mal zu seinem Vater und tut sein Werk im Geist. Also die Theologie der frühen Kirche hat sich bemüht, Stück für Stück ringend auch, das auf den Punkt zu bringen, zu sagen, was begegnet mir da eigentlich?
Gibt es vielleicht noch ein Bild, wo man das besser beschreiben könnte für jemanden, der jetzt denkt, ja, okay, es sind drei Personen und trotzdem sind sie ineinander verwoben und jetzt, ich kann mir das irgendwie noch nicht ganz so vorstellen. Also wir hatten mal im Studium, da kann ich mich erinnern, in der Dogmatik das Bild von drei Punkten, die so herumtanzen. Ich weiß jetzt den Fachbegriff nicht mehr auswendig, aber ist das noch ein Bild, das vielleicht hilft, um diese einerseits die Verbindung, aber auch den Standpunkt von diesen drei Wesensarten richtig zu beschreiben?
Das ist gar nicht einfach, wenn es um Bild geht. Ich habe das immer wieder, wenn dieses Thema an der Reihe ist, dass Fragen aufkommen, gibt es nicht vielleicht irgendeine Metapher dafür, ein Gleichnis, das hilft, es verständlich zu machen. Was ich sehr häufig gehört habe, ist drei Aggregatzustände, wie das Wasser, das flüssig ist, das fest sein kann, das gasförmig ist. Ich halte das für keinen guten Vergleich.
Habe ich auch schon.
Weil es nicht um eine Substanz geht, die sich in drei Arten abbildet, sondern es geht um wirklich drei, die Individuen sind, aber ganz eng miteinander verwoben. Mhm. Das Bild, das für mich am besten passen würde, wäre eine Art, du hast
hast du schon angesprochen, eine verwoben ineinander, eine Art Seil, wo man häufig zum Beispiel drei Schnüre hat und die werden gewebt miteinander.
Ja, genau.
Das sind drei einzelne Stricke, aber so verwebt miteinander, dass man ein Seil hat und alle drei gemeinsam sind in ihrer Kraft viel stärker als eines alleine. Das halte ich für passender, aber ich muss sagen, so als Disclaimer, egal welches Bild wir uns als Menschen ausdenken, es wird immer hinken.
Das ist so, aber es kann vielleicht mal helfen. Ja. Also tatsächlich das Bild mit diesen drei Aggregatzuständen habe ich auch schon gehört und auch für mich mal eine Zeit lang als Hilfe gebraucht. Aber natürlich hinkt es. Aber tatsächlich das mit dem Seil, das gab es schon an zwei, drei Hochzeiten, wo ich auch war, wo man das ja auch so, aber eher vom Ehemann, der Ehefrau und von Gott her gesehen, dass diese drei Seile, die dann zusammenhalten, aber auch ein starkes Bild. Hast du auch ein Bild, Martin?
Mich beschäftigt gerade noch das mit den Aggregatzuständen, weil in der Tat hätten die Theologen der alten Kirche, die hätten da ziemliche Bauchschmerzen bekommen, weil die hätten dann gesagt, das ist, jetzt kommt ein Fachausdruck, den werde ich dann erklären, das sei eine Art Modalismus. Also, dass eigentlich diese drei Personen nicht wirkliche Personen sind, sondern nur sozusagen Aggregatzustände einer einzigen Person. Wenn man das Bild gebrauchen will, dann kann man es nur paradox gebrauchen. Dann müsste man sagen, gleichzeitig, zugleich ist in Gott sozusagen jeder dieser Aggregatzustände da, ineinander. Also wenn man ein Bild, du hast es eben schon angedeutet, ich liebe ein Bild, da könnte man sagen, das ist ein kosmischer Tanz, ein Ineinander dieser Person, eine Verwobensein, der Fachausdruck heißt Perichorese, das Ineinandersein, nicht? Wo diese drei Personen ganz eng miteinander wirken und auch eben tatsächlich ein Gottsein realisieren und doch jeweils anders sind. Also es ist sogar so, dass die theologische Tradition uns sagt, dieser Begriff Person ist nicht einfach ein sogenannter Gattungsbegriff, also dass man dreimal sozusagen dieselbe Art von Person hat, sondern wie der Geist, wie der Vater, wie der Sohn Person sind, ist jeweils nochmal zu unterscheiden, nicht?
Da ist natürlich schwer, dann auch so eine Trennung zu vollziehen und zu sagen, okay, da Aggregatzustände wäre jetzt gerade der Unterschied oder bei diesen Stricken für ein Seil, da genau ziehen wir jetzt die Trennung. Oft kommt ja die Frage rauf, wer ist für was zuständig? Wenn ich dann Johannes 14 denke, wo Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater, dann wird deutlich, obwohl jetzt der Sohn vor dem Menschen steht, er hat sich als der Sohn des Menschen offenbart, er ist da Fleisch geworden, er betet zu seinem Vater als zu einer anderen Person, er betet ja nicht zu sich selbst, macht er doch klar, wer mich sieht, der sieht den Vater und macht damit deutlich, wir sind so gleich, dass wir fast identisch sind und doch sind wir es nicht. Und das ist, wenn man so möchte, schon auch irgendwie paradox, aber zugleich etwas, das man, so meine ich, auch als Mensch gut verstehen kann. Vielleicht kann man das vergleichen mit eineigen Zwillingen. Ich bin eineiger Zwilling. Ich habe einen Bruder, der genetisch sozusagen identisch ist von mir und wie oft sind wir immer wieder verwechselt worden, bis heute. Und doch sind wir Individuen, obwohl wir in so vielem ähnlich sind, genetisch gleich und auch in vielen Gewohnheiten und Verständnissen, würden wir niemals sagen, wir sind das Gleiche. Aber wenn ich irgendwo auftauche, dann könnte ich mich problemlos für meinen Bruder ausgeben, ich hätte sogar denselben Nachnamen und andere würden uns als die gleiche Person wahrnehmen. Und so ist es, das hinkt auch wieder dieser Vergleich. Aber vielleicht kann man sagen, es ist ganz ähnlich, wenn es um den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist geht. Der Mensch an sich, das, was er von Gott wahrnehmen kann, wird bei allen drei Personen höchstwahrscheinlich das Gleiche wahrnehmen. Die Differenzen zwischen den drei, die Unterschiede sind so, glaube ich, für uns Menschen ganz schwer erschließbar.
Und trotzdem, bei Zwillingen kann es ja auch sein, trotz Eineige und alles dasselbe, dass der Charakter komplett anders ist. Also dein Bruder würde wahrscheinlich bei gewissen Situationen völlig anders reagieren als du oder ist auch vielleicht introvertierter, extrovertierter, je nachdem.
Ja.
In den meisten Fällen, manchmal kann es auch wahrscheinlich sehr nahe sein, aber ja, das ist richtig. Ist schon noch spannend. Wenn wir so vom Gesamtbild jetzt mal zu den Rollen dieser drei kommen, wer ist denn der Vater, wer ist der Sohn, wer ist der Heilige Geist und was für eine Rolle nimmt er ein in dieser Dreieinigkeit? Wollen wir mal beginnen mit dem Vater? Wir können ja sonst auch die Rollen aufteilen. Martin, möchtest du den Vater mal übernehmen?
Ja, also die östlichen Kirchenväter, die haben ein wunderbares Bild wieder für den Vater, das sei die Quelle der Gottheit. Die Quelle der Gottheit, der Ursprung, das sagt ja auch das Vaterbild. Wir dürfen ja keine geschlechtlichen Konnotationen dabei haben. Also das ist, Gott ist nicht geschlechtlich in diesem Sinne. Und das ist auch die Sohnschaft ist nichts Biologisches. Aber es drückt ja eine Relation aus. Vater-Sohn drückt eine Relation aus. Und Vatersein heißt Ursprungsein. Das ist der, der sozusagen über allem ist und bei der totalen Selbstmitteilung, die die Bibel bezeugt, immer der bleibt, der souverän über dem Geschehen steht. Also der dieses ganze Geschehen in der Hand hat, der Ausgang ist und der Zielpunkt ist. Was keine Hierarchie bedeutet, das ist ganz wichtig, dass das eben nicht sagt, also der Sohn ist jetzt oder der Geist ist weniger, nicht im Sinne einer hierarchischen Abstufung. Aber eben, die Vater sagt, er ist der Ursprung, er ist die Quelle.
Und man hört ja auch Begriffe immer wie der Schöpfergott. Ist das schon auch die Rolle, die der Vater einnimmt?
Genau, also jetzt müsste ich in die Feinheiten der Theologie, das lasse ich jetzt mal. Aber es gibt gibt Zuordnungen. Die darf man nur nicht so schematisch nehmen, dass man sagt, also der eine tut nur das, der andere tut nur das. Und sie wirken natürlich alle bei allen Werken gemeinsam. Aber es gibt eine alte Zuordnung, die sagt, der Vater der Schöpfer, der Sohn der Erlöser, der Heilige Geist der Heiliger und Vollender. Das ist durchaus sinnvoll. Das ist sozusagen, wenn man so will, kann man sagen, sie wirken alle drei zusammen immer, aber in gewisser Weise ist das ein Rollenschwerpunkt.
Das würde ich genauso auch unterstreichen. Es gibt tatsächlich Schwerpunkte, die wir identifizieren können in der Bibel, aber wir würden nicht so weit gehen können zu sagen, es gibt dann darüber hinaus nichts anderes. Sondern wir sehen, wenn ich jetzt mit Jesus Christus mal fortfahren würde, er ist derjenige, der als der Menschensohn in diese Welt gegangen ist und sich mit dem Menschen in einer Weise identifiziert, wie der Vater, der Heilige Geist das so nicht getan haben. Jetzt muss ich schon wieder ein bisschen einschränken, denn der Heilige Geist will ja in uns leben. Und wenn ich an 1. Korinther 3, 16, 17 denke, sind wir sogar ein Tempel des Heiligen Geistes. Mhm. Also er ist uns vielleicht sogar noch näher als Jesus, der außerhalb unseres Körpers war, während der Heilige Geist in uns wirken möchte. Davon abgesehen aber müssen wir sagen, allein schon der Titel, den Jesus sich gibt, er hätte sich auch den Sohn Davids nennen können, den Sohn der Maria oder sich als Heiland, Erlöser bezeichnen können. Natürlich hat er diesen Anspruch auch. Das erwähnt er ja auch immer wieder. Aber der Titel, den er am häufigsten verwendet, ist der Menschensohn. Er ist der, der dem Menschen so gleich geworden ist, indem er ins Fleisch gekommen ist, dass er ein Sohn der Menschen und der Menschheit ist. Das bedeutet, in Jesus Christus hat sich die Gottheit mit der Menschheit derart intim und persönlich verbunden, dass ich sagen würde, bei Jesus ist der Schwerpunkt, vielleicht kann man sagen, der Mittlerschaft oder der Brücke hin zur Menschheit, dass Menschen wissen, er ist uns so nahe gekommen, er ist einer von uns geworden. Ohne das Neue Testament, ohne diese Menschwerdung, ist Gott einfach noch viel weiter entfernt. Mhm. Der gleiche Gott und genauso liebevoll an uns interessiert. Aber über Jesus ist deutlich geworden, dass er bereit ist, sogar in diese Tiefen der Welt hinabzusteigen, das Elend der Menschen zu teilen, bis ans Kreuz zu gehen und damit eine Brücke in den Himmel zu schlagen. Unfassbar, welcher Schwerpunkt damit auf diesem Leben des Sohnes Gottes Jesus Christus lag.
Also die Rolle des Sohnes, möchtest du da auch noch etwas ergänzen oder wollen wir gleich weitergehen zum Heiligen Geist?
Ja, also eigentlich genau in diese Richtung. Nicht? Also im Sohn finde ich sehr gut mit dem Hinweis auf den Titulus Menschensohn. Im Sohn teilt sich Gott wirklich total mit, bis in die letzte Tiefe der Geschichte hinein, dass er eben wirklich ein Menschsein so annimmt, dass er mal sagen kann, in diesem Menschen begegnet mir Gott. Der Heilige Geist, der vielleicht am schwersten fassbar ist, aber trotzdem auch in der Schrift ganz klar im Johannesevangelium in Abschiedsreden beispielsweise personale Züge trägt. Der Geist ist der, der uns dann zu Gott trägt. Wenn man so will, kann man sagen, der Vater ist der Souverän im Himmel, also wenigstens mal um eine Richtung anzuzeigen. Der Vater ist der Souverän im Himmel. Der Sohn ist der, der sich bis in die Tiefe der Geschichten hinein mitgeteilt hat. Und der Heilige Geist ist der, der unsere Herzen erfasst, in uns wohnt und uns in dieses trinitarische Leben hineinträgt.
Ich habe da immer so das Bild von der Telefonleitung zum Vater und zum Sohn. Ist das ein bisschen zu einfach dargestellt oder könnte das noch oder dieses Verbindungsstück so von uns zu den anderen Zweien?
Also der Irenäus von Lyon, auch so ein Kirchenvater im 2. Jahrhundert, der hätte zwar die Telefonleitung natürlich noch nicht benutzt, aber der Sache nach eigentlich genau das gesagt, nicht? Der Geist führt uns zum Sohn und der Sohn ist der Mittler zum Vater, nicht? Ich liebe ein Wort aus dem 1. Timotheusbrief sehr in dem Zusammenhang. Einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch. Hoanthropos steht tatsächlich im Griechischen, Jesus von Jesus Christus. Das finde ich wunderbar, aber wie gesagt, der Geist ist derjenige, der uns überhaupt fähig macht, der uns die Herzen öffnet, der uns die Augen schenkt, die uns die Christen, die uns Jesus als den Herrn und Heiland wahrnehmen lassen.
Und das Wort, das hebräische Wort ist ja Ruach, das ist ja auch so mit Atem wird es übersetzt. Kann man es auch so sagen, ist das so eine Art wie der Atem, der Odem, der auch in uns reinkommen kann, dieser Heilige Geist?
Das ist ja dieser Ruach, ja, Atem, Geist, Wind, Hauch, von dem ist ja die Rede auch in 1. Mose 2, als Adam den Lebensodem erhält und damit ein lebendiges Wesen oder wörtlich eine lebendige Seele, Nefesh, wird. Das ist also ein Hauch, der viel mehr ist als einfach nur etwas, was etwas in Bewegung setzt, sondern hier wird Leben vermittelt. Und ich finde das auch ein sehr passendes, nicht nur Bild, sondern eine Beschreibung dessen, was der Heilige Geist in uns bewirken möchte. Er möchte Leben, neues Leben in uns bewirken. Er möchte eine Neuschöpfung in uns bewirken. Vielleicht kann man noch sagen, der Heilige Geist macht das wirksam, was Jesus Christus durch seine Erlösungstat bewirkt hat. Ausgesandt vom Vater, natürlich in Gemeinschaft geplant und durchgeführt. Aber der Heilige Geist sorgt dafür, dass uns bewusst wird, dass ich überhaupt Erlösung brauche. Der mir bewusst macht, dass es wichtig ist, zum Vater, zu Jesus Christus überhaupt erst hinzukommen. Und in dieser Art hat der Heilige Geist eine einzigartige Aufgabe. Vielleicht muss man auch eines noch bedenken. Jesus weist ja schon auf den Heiligen Geist hin. Und er bezeichnet ihn als den Parakletos im Griechischen. Das wäre wörtlich übersetzt der Herbeigerufene. Wir übersetzen das gerne als Tröster oder auch als Anwalt, als Fürsprecher. Es gibt viele Variationen, was da so drinsteckt in diesem Begriff. Und dieser Parakletos, auch im antiken Denken, war eigentlich der Anwalt, der für mich eintritt, der vermittelt, der mein Beistand ist, der mich tröstet, der einfach mir zur Seite steht. Und das ist ein sehr schöner Begriff, den Jesus hier verwendet, um zu beschreiben, welche Aufgabe dieser Heilige Geist hat. Denn es ist nicht alleine die Erlösung. Es ist auch in dieser Zeit, wenn wir hier in dieser Welt sind, einfach das Leben hier gut durchzustehen, im Glauben zu bleiben, Mut zu haben. Das, was ja so oft gerade von himmlischen Wesen in der Heiligen Schrift immer wieder gesagt wird, das ist die häufigste Aussage eines heiligen Wesens, eines himmlischen Wesens, dass einem Menschen begegnet ist, fürchte dich nicht. Ja? Und das ist das, was der Heilige Geist eben auch macht. Keine Furcht mehr vor Gott. Eine liebevolle Beziehung. Martin, du hast es schon erwähnt, dieser Vater, der als Abba bezeichnet wird, zu dem wir liebevoll, freudig, mit aller Hoffnung kommen, der uns Mut macht. Der Heilige Geist ist es, der all das auch emotional in uns lebendig werden lässt.
Also eine unglaubliche Vielfalt, diese Dreieinigkeit. Eines noch, bevor wir weitergehen, du hast vorhin gesagt, der Sohn, das sei nicht biologisch gemeint. Ich nehme an, da redest du einfach von der himmlischen Beziehung, weil die Zeit Jesu auf Erden, als er Mensch wurde, da war er schon eindeutig männlich, nehme ich an.
Oder? Ja, natürlich. Natürlich, das ist auch wichtig.
Genau.
Also zur ganzen Annahme des Menschseins gehört auch in der einen oder anderen Gestalt die Anlage der Geschlechtsdifferenz, nicht?
Genau.
Also das gehört wesentlich dazu. Wir haben aktuelle Debatten, in der das relativiert.
Ja, dann das wird, stimmt, ja.
Da bin ich nicht so glücklich drüber. Ich glaube, das ist theologisch auch nicht ganz unwichtig, weil ein großer Teil der biblischen Bildwelt auf dieser Differenz auch beruht.
Gehen wir doch gleich in die Bibel, wenn du schon von biblischer Bildwelt redest. Ja, die Dreieinigkeit könnte man ja einfach auch als ein Konstrukt nehmen, das man so zusammengestellt hat. Aber tatsächlich kommt's ja auch aus der Bibel. Aber die Frage jetzt auch, wo finden sich denn Hinweise auf diese Dreieinigkeit?
Ja, was mir häufig begegnet ist, der Gedanke, im Neuen Testament wird's ziemlich klar, beim Alten ist es eigentlich abwesend, ja, da gäbe es das nicht. Tatsächlich gibt es schon ganz am Anfang, schon im Schöpfungsgeschehen, gleich in 1. Mose 1 sogar, hören wir von Gott, der am Anfang schafft. Bereshit bara Elohim ha-shamayim ve-ha-aretz. Da haben wir schon Elohim ganz am Anfang stehen, der im Alten Testament, kann man vielleicht sagen, häufig als der Vater ausgedrückt wird. Wir wissen nie genau, welche Person dahinter steht, aber vielleicht kann man da den Vater erkennen. Dann haben wir dort den Heiligen Geist, der schon oder den Geist Gottes, der über dem Wasser schwebt. Und wir hören von dem schöpferischen Wort Gottes, das zumindest dann im Text in Johannes 1 ausgelegt wird als das, was Fleisch geworden ist in Jesus Christus. Wenn man so möchte, haben wir hier schon auch alle drei Personen anwesend und wir haben es auch in der Art, wie formuliert wird. Gott spricht hier persönlich von sich selbst, der sich im Menschen abbilden möchte. Und da haben wir in Genesis 1, Vers 26, 27 diesen Wechselspruch, lasst uns einen Menschen machen, uns ähnlich, und dann bildet er sie als Mann und Frau. Ja, also hier haben wir einen Gott, Singular, der spricht, aber der sich selbst in zwei voneinander getrennten Wesen, Mann und Frau, abbildet. Als ein Beispiel aus dem Alten Testament.
Und das finde ich sehr sprechend. Natürlich lesbar wird das vom Neuen Testament her, aber wenn man mal diesen Blick hat, dann entdeckt man, dass diese Erschaffung des Ebenbildes bedeutet, dass dieses Ebenbild sich in einer Andersheit, die nicht aufeinander zurückführbar ist, abgebildet wird, nämlich in der Differenz von Mann und Frau. Also jeder Einzelne ist natürlich auch selbstverständlich Bild, aber eben zu dieser Bildhaftigkeit, zur Abbildung des Bildes in dieser Welt scheint die Differenz zu gehören und das scheint etwas mit Gott selbst zu tun zu haben. Also ich sehe das auch so. Die Kirchenväter haben immer bei dem bei dem Plural, der da gebraucht wird, nicht lasst uns schon einen Hinweis auf die Trinität sehen wollen. Moderne Exegese sagt dann, ja, natürlich, das könnte man noch anders lesen. Ich bin da eher wie René der Meinung, dass das gar nicht so einfach ist, dass das nicht unbedingt ein Majestätsplural ist.
Also Trinität ist ja die Dreieinigkeit, einfach noch kurz das, was
ergänzt haben. Genau, müssen wir noch sagen. Aber eben, also was ich total faszinierend finde, ist, dass, wenn man diesen Vers ernst nimmt, theologisch richtig auslegt, zu Gott Differenz gehört. Und das ist schon ein Hinweis auf diese trinitarische Lebensfülle.
Und das ist ja nicht nur in Genesis 1, wo Mann und Frau erstmals beschrieben werden als Abbild des einen Gottes, sondern es setzt sich ja fort im nächsten Kapitel. Da haben wir dann wieder diesen Aspekt der Einheit, wenn Mann und Frau zusammenkommen in der Ehe. In Genesis 2,24 heißt es dann, dass ein Mann Vater und Mutter verlassen wird, seiner Frau anhängen wird und sie werden ein Fleisch werden. Basar Echad. Da haben wir einen Begriff im Hebräischen Echad, was diese Einheit beschreibt. Wir haben jetzt nicht allein das Numerische, da hätte man auch ein anderes Wort verwenden können, sondern eher dieses einheitsstiftende Element. Die beiden gehören zusammen, als wären sie eins. Obwohl jeder von uns auch aus Erfahrung weiß, nur dadurch, dass ich ein Fleisch werde, und ich verstehe das als ehrliche Sexualität, das bedeutet nicht, dass ich deshalb hinterher nicht mehr eine eigenständige Person als Mann wäre und meine Frau als Frau. Es bleiben zwei Personen, aber sie werden so intim eins, dass die Bibel von eine Einheit spricht. Und ich glaube, dass Gott hier auch ein Stück mehr noch uns einführen möchte in diese trinitarische Einheit. Jetzt nur ausgedrückt in zwei Geschlechtern, nicht in dreien, aber das zeigt uns einfach auch erlebbar, praktisch heute, wie eng diese Intimität oder diese Einheit in der Dreieinigkeit denkbar ist.
Gibt es denn auch Sachen in der Bibel, die dagegen sprechen könnten, gegen diese Trinität oder Dreieinigkeit? Weil es gäbe ja jetzt wie zwei Szenarien mal ganz einfach heruntergebrochen. Entweder gibt es ein oder mehrere Verse, die glasklar diese Trinität definieren, oder wir sind einfach am Annehmen, am Wehrweisen. Natürlich, wir verbinden die Punkte, wir setzen das Puzzle zusammen und je nachdem, wie reichhaltig das ist, können wir auch sagen, es ist ja fast nicht mehr auszuschließen, dass das nicht so wäre. Aber es könnte ja auch sein, dass es eben anders ist und eben der Vater zum Beispiel über dem Sohn und dem Heiligen Geist steht. Also, dass die nicht diese Dreieinigkeit sind, sondern dass der Vater vielleicht noch ein bisschen eine übergeordnete Stellung haben könnte, was ich auch immer wieder gehört habe und höre. Gibt es denn auch dazu eine Wahrscheinlichkeit oder Indizien, dass das sein könnte, dass es eben nicht diese Einheit ist in diesen Dreien?
Also die frühe Kirche hat ein paar Jahrhunderte gerungen, bis sie das einigermaßen klar hatte. Diese Position hat es durchaus gegeben, also in ganz verschiedenen Varianten, aber also im nächsten Jahr werden wir das große Jubiläum haben, also das 1700-Jahr-Jubiläum des Konzils von Nicäa, wo eigentlich diese Klärung, ich sag mal, beginnt.
Also ein ganz wichtiger Punkt in der Kirchengeschichte, wo viele Glaubensinhalte und Fundamente definiert
wurden. Und vor allen Dingen eben dieser Dreifaltigkeitsglaube. Wobei man dann auch nochmal Jahrzehnte braucht, bis man es wirklich klar hat. Also das geht wirklich auch heftig hin und her. Aber lange Zeit gibt es diese Position, dass wir da so eine Stufigkeit haben. Ne? Dass der Vater ganz oben steht, dass der Sohn etwas weniger Gott ist, wenn man so will, und dann der Heilige Geist noch weniger Gott. Das hat bestimmte Gründe, wenn man sich dann auch besser vorstellen konnte, wie die in der Heilsgeschichte wirken und so weiter. Und man braucht wirklich eine Zeit, um das Problem überhaupt zu erkennen und es dann zu klären. Ich würde dann schon sagen, die Position, die man im 4. Jahrhundert dann eingenommen hat, nach dem Konzil von Nicäa, trifft letztlich den biblischen Befund besser als diese andere Position. Denn wenn wir wirklich sagen, in Jesus Christus begegnet uns real Gott. Und auch, wenn wir sagen, der Heilige Geist führt uns hinein in dieses Leben Gottes, dann können die nicht sein, dass sozusagen von Gott selbst nochmal abgestuft unterschieden sein kann. Sondern dann müssen wir uns eine Mitteilung denken, das ist dann nochmal eine andere Frage, die in der wirklich Gott sich mitteilt. Wirklich Gott zu uns Menschen kommt, wirklich Gott unter uns da ist und wirkt und uns im Herzen erfasst, im Geist. Nicht? Und es gibt natürlich dann doch auch eine Reihe von sehr direkten Texten im Neuen Testament. Die sind vielleicht aber gar nicht mal die wichtigsten. Also es gibt diese großen trinitarischen Formeln natürlich, der Taufbefehl in Matthäus 28, in Schlussformel in den, was ist der erste oder zweite Korinther?
Im zweiten Korinther.
Genau, die Schlussformel. Und eine Reihe von anderen Texten. Aber eben, also wenn beispielsweise Jesus sagt, wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, ist Gottes Herrschaft zu euch gekommen. Das ist für mich sozusagen fast wichtiger als Begründung als die expliziten trinitarischen Formeln. Die bringen das dann auf den Punkt, das ist wunderbar und das ist auch ganz wichtig. Aber wenn ich so einen Vers nehme, dann sagt das eigentlich, boah, dieser Jesus hat für sich beansprucht, wenn ich handle, dann handelt Gott. Weil dieser Finger Gottes, das wird dann übrigens in der Tradition zum Bild des Geistes und bei Matthäus heißt dann ja auch durch den Heiligen Geist, aber der sagt ja, ich bin unmittelbar derjenige, der ein göttliches Handeln trägt. Das führt eigentlich direktamente zum Dreifaltigkeitsglauben.
Es gibt ja so viele Schattierungen des, ich nenne es jetzt mal pauschal und das soll nicht verurteilend sein, des Antitrinitarismus. Ist jetzt nicht militant gemeint, sondern einfach solche, die sagen, Trinitarismus, das kann ich so für mich nicht annehmen, das lese ich so aus der Schrift nicht heraus. Da wird ja gerne gerade darüber gesprochen, dass eine gewisse Hierarchie erkennbar sein soll in der Bibel. Dass Jesus zum Beispiel sagt, es ist gut für euch, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Oder dass er im Gebet den Vater bitten muss um das ein oder andere. Und dazu natürlich der Titel Sohn. Ja, der Sohn, das wirkt so, als würde er unter ihm stehen. Ich glaube, dass da ein Missverständnis vorliegt und dass ein ganz wichtiger Text der Werdung Jesu Christi zu wenig Beachtung erlangt, nämlich Philipper 2, die Verse 5 bis 7, wo beschrieben wird, wie sehr er sich gedemütigt hat, Mensch zu werden. Wo ganz klar mit mehreren griechischen Worten auf verschiedenen Ebenen beschrieben wird, dass er Gott gleich war. Da wird auch Iso verwendet, vom Griechischen etwas, was bedeutet wirklich in allem genau gleich, ja, keine Unterschiede gegeben. Er war gleicher Gestalt gewesen, er ist in gleicher Herrlichkeit gewesen, in gleicher Macht wie der Vater und hat sich freiwillig erniedrigt. Wenn also jetzt als Mensch auf Erden zu seinen Jüngern sagt, es ist gut, dass ich zum Vater gehe, oder ihn auch sagt, es ist gut, wenn der Tröster zu euch kommt, bedeutet das nicht, dass er unter dem Vater und dem Heiligen Geist steht, sondern dass seine Aufgabe hier auf dieser Erde in Erniedrigung durchgeführt werden musste. Wenn er aber nach seiner Auferstehung in Himmelfahrt wieder auf dem göttlichen Thron Platz genommen hat, in aller Majestätsfülle, in aller Machtfülle, dann ist das natürlich so nicht mehr gültig, sondern er hat dann, wie er Matthäus 28 am Ende zu seinen Jüngern auch sagt, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und mit dieser Macht sagte seinen Jüngern ja auch im Taufauftrag, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist verbunden mit der Macht Jesu Christi, die er jetzt nach seiner Auferstehung wieder erlangt hat. Und ich glaube, dass da ein ganz wichtiges Missverständnis liegt, dass das zu wenig beachtet wird von solchen, die gerne Hierarchie hinein interpretieren wollen in diese drei Personen.
Da sind wir ja auch voll im Thema. Du, René, kommst ja aus dem Umfeld von der adventistischen Freikirche, hast dich auch sehr mit der Geschichte dieser Freikirche befasst und auch ein Buch darüber geschrieben. Und jetzt ist es ja so, in der Geschichte dieser Freikirche war es so, dass man nicht immer an diese Trinität, an diese Dreieinigkeit glaubte. Vielleicht kannst du ja mal kurz erklären, was sie denn vorher genau geglaubt haben, wie es dazu gekommen ist und was dann auch zu dieser Veränderung geführt hat schlussendlich.
Ja, eine Geschichte unserer Kirche ist ein Jahr, ein ganz wichtiges, das Jahr 1844. Man glaubte damals zurückgehend auf einen ganz wichtigen baptistischen Verkündiger in den USA im 19. Jahrhundert, William Miller, auf seine Vorhersagen, abgeleitet aus vor allem Daniel, des Propheten Daniel, glaubte man, Jesus käme wieder, 1844. Und aus dieser Enttäuschung, dass er nicht wiedergekommen ist und dem entsprechenden Bibelstudium heraus, hat sich unsere Glaubensgemeinschaft dann entwickelt. Die Themen, die am Anfang wichtig waren, waren vor allem eben die Wiederkunft. Wann kommt Jesus wieder und wie ist umzugehen mit den Vorhersagen, die wir bei Daniel, aber auch in der Offenbarung finden. Und so sehen wir in unserer frühen Kirchengeschichte, die sehr viel jünger ist als die jetzt von deiner Kirche, Martin, also jetzt noch keine 200 Jahre alt, dass es am Anfang sehr stark um diese Themen Wiederkunft geht und überhaupt Etablierung unseres Glaubens, zum Beispiel den siebten Tagsabbat, was in unserem Namen ja auch drin steckt. Wir sind die Freikirche der siebten Tagsadventisten, also die Wiederentdeckung des biblischen Sabbats und wie er zu halten ist. Und dann haben wir auch Themen wie gesunde Lebensweise und anderes. Das Thema Trinitarismus kam erst später auf. Es war, so würde man vielleicht heute sagen, einfach nicht dran. Es war nicht so wichtig. Wir haben aus verschiedensten Glaubensgemeinschaften Leute, die diese Wiederkunftshoffnung geteilt haben, den biblischen Sabbat angenommen haben und Adventisten damit geworden sind. Da waren viele Baptisten mit dabei. Die haben an eine Trinität geglaubt. Es waren aber auch andere mit dabei, Christian Connection zum Beispiel. James White wäre ein ganz bekannter Name aus unserer Kirchengeschichte, ein Mitbegründer. Er hatte noch nicht an die Dreieinigkeit geglaubt, aber man könnte jetzt auch nicht sagen Antitrinitarier. Es war eine Phase bis 1888, in der dieses Thema einfach brach lag. So kann man vielleicht sagen, das ist eine sogenannte nicht-trinitarische Phase. Also weder unitarisch, also nicht der Glaube an nur zum Beispiel den Vater als göttlich, auch nicht antitrinitarisch im Sinne der Gegnerschaft, sondern es war einfach kein Thema. Und dann kam es zu einer, wie das bei uns heißt, die größte oder die höchste Versammlung, das höchste Gremium bei uns in der Kirche ist die Generalkonferenz. Im Jahre 1888 wurde eine abgehalten und damals hat man sich intensiv mit dem Thema die Gerechtigkeit Jesu Christi auseinandergesetzt. Wie steht also das Gesetz und die Gebote
zu dem, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat. Und in dem Zusammenhang kam das Thema plötzlich auf. Warum? Weil man sich gefragt hat, wer ist denn eigentlich genau diese Person, die für uns ans Kreuz gegangen ist? Ist er jetzt mehr Mensch? Ist er mehr Gott? Letztlich Diskussionen, die in der frühen katholischen Geschichte auch schon durchgefochten wurden. Das Konzil von Nicea 325, Chalcedon 451. Wir haben hier eine lange Phase, in der das immer wieder aufkommt, dieses Thema. Und bei uns ist das in kürzerer Zeit letztlich dann abgehandelt worden. Man kann sagen, bis 1898, also 10 Jahre, intensives Bibelstudium von verschiedensten Predigern. Dann ist es immer mehr in den Publikationen zu finden. Und 1913 haben wir in dem wichtigsten Publikationsorgan der damaligen Gemeinschaft, in dem sogenannten Review and Herald, das ist eine Gemeindezeitschrift gewesen, haben wir schon ein Statement zugunsten der Dreieinigkeit, das fast dem entspricht, was wir heute auch haben. Es ging dann noch ein bisschen hin und her, wie man das genau formulieren kann. Ja, 1946 letztlich haben wir das dann abgeschlossen gehabt, aber wir hatten nie eine Phase, in der wir dagegen waren. Wir haben einfach Zeit gebraucht, es klar zu etablieren.
Also kann man sagen, ihr als Kirche hattet eine ähnliche Entwicklung gemacht, wie dazumals dieses Konzil von Nicea und die ganzen Entwicklungen, vielleicht nicht ganz so fundamental für die gesamte Kirchengeschichte, aber für eure Kirche sicher. Martin, aus deiner Tradition, kannst du solche Dinge nachvollziehen? Ich denke, René hat ja schon einen Wink gemacht, dass es da in der katholischen Kirche ein ähnliches Ringen gab.
Ja, also ich habe Renés Buch mit Faszination gelesen, weil ich genau gesehen habe, dass die Fragen, die die Kirchenväter im 4. Jahrhundert beschäftigt haben, in dieser Diskussion wieder auftauchen, nicht? Wie ist das jetzt mit der Eigenständigkeit, der Zuordnung und so weiter? Und die Prozesse der theologischen Traditionsbildung, da eigentlich bis dann zu einem mehr oder weniger ausformulierten Glaubensbekenntnis, eigentlich ganz ähnlich gegangen sind, nur fast wie in einem Zeitraffer. Also im 4. Jahrhundert dauert es erheblich länger, aber also wie gesagt, ich fand es wirklich faszinierend zu sehen, wie diese Fragen wieder auftauchen und gelöst werden. Ich muss auch sagen, ich hatte vorher keine große Ahnung, auch den Namen Ellen G. White zum ersten Mal gelesen und war fasziniert von jemand, der mit einer großen, also in meiner Wahrnehmung großen Sicherheit Schrift auslegt und eigentlich zu einem, Anführungszeichen, auch im ganz klassischen Sinne wirklich orthodoxen Bekenntnis kommt.
Gehen wir doch noch in das Bild von einem dreieinigen Gott herein. Jetzt die Frage, was bringt uns denn eigentlich ein dreieiniger Gott konkret? Was würdest du sagen, René?
Das ist so eine richtig typisch moderne Frage, ja. Es muss alles auch was bringen. Früher wäre es eher darum gegangen, was ist denn wahr, ja? Was ist das richtige Verständnis? Heute eher, was bringt es mir praktisch? Aber ich habe volles Verständnis dafür. Auch als Theologe glaube ich, wir müssen Theologie praktisch anwendbar machen. Ich glaube auch, dass die Dinge, die Gott uns offenbart hat in seinem Wort, eine Relevanz für unseren praktischen Alltag besitzen. Sonst hätte er es auch als Geheimnis, als Mysterium noch für sich behalten können. Ich glaube, dass die Dreieinigkeit dahingehend wichtig ist, weil sie, und Martin hat das vorhin auch schon mal angesprochen, einfach auch diese Beziehung, dieses Gemeinschaftliche ausdrückt, dass wir als Menschen einfach als Abbild Gottes schon darauf angelegt sind, in Gemeinschaft zu leben. Wenn ich mir Gott vorstelle als ein für sich isoliertes, allmächtiges, transzendentes Wesen, dann ist das etwas, das schon sehr fern ist, das, wo für mich so zumindest intuitiv nicht gleich der Gedanke da wäre, der versteht mich in meinem Umgang vielleicht mit meiner Ehefrau, mit meinen Kindern, in Beziehung zueinander. Wenn ich mir Gott aber denke als Vater, Sohn, Heiliger Geist, als drei Personen, die von Ewigkeit her gemeinsam miteinander an, ich sag mal ganz lapidar, an einem Strang ziehen, dann verstehe ich, dass es jemand ist, der alles an menschlicher Beziehung, auch an Beziehungsdynamik nicht nur versteht, sondern uns dafür angelegt hat. Das Bedürfnis des Menschen nach Gemeinsamkeit, nach Gemeinschaft ist für mich da etwas Grundgöttliches letztlich, das in uns gegeben ist. Und das hilft mir dann auch im Alltag ganz praktisch, dass ich mir sage, in den Beziehungen, die ich lebe, muss ich Gott auch abbilden. Nicht nur, weil ich Christ bin und Friedensstifter sein soll, sondern weil ich damit auch ihn abbilde in meinem Umgang mit anderen Menschen.
Und es kann ja auch helfen, diese drei Wesensarten, dass man eben merkt, vielleicht eben schaut man sich am Anfang mal im Vater an und merkt man, ah, das ist aber nicht nur der Vater, das ist ja auch der Sohn, das ist auch der Heilige Geist, das ist ja das, das ist ja das. Und dann merkt man eben, man kann es eben doch nicht einfach so in Rahmen reinpressen und fassen, sondern das gibt auch eine Ehrfurcht, um zu merken, auch diese Begriffe wie allgegenwärtig, allwissend, omnipräsent und so weiter, dass das eben schon nicht in das kleine Hirn von uns Menschen immer so reinpasst, richtig, oder? Wie würdest du es beschreiben? Was bringt es uns?
Also ja, schließe ich mich gerne an. Ich sehe es ähnlich. Ich möchte einen Aspekt noch ergänzen. Ich glaube tatsächlich, dass das, was uns von Gottes Offenbarung her geschenkt ist, in diesem Bild des trinitarischen, des dreifaltigen Gottes, dass es ein Gottesbild gibt, dass das Einzige ist, also auch wenn man das in der ganzen Religionsgeschichte hin weiter betrachtet, dass das Einzige ist, wo sich die Transzendenz Gottes und seine Fähigkeit, sich total mitzuteilen, im Sohn und im Geist, miteinander verbinden lassen. Also man kann das, und ich sage das mit großem Respekt, auch von einer anderen Religion, aber man kann das beobachten, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte des Islam beispielsweise beschäftigt. Mhm. Dann sieht man, wie das hin und her kippt, fast mit auf der einen Seite einem Gottesbild, das ganz, ganz stark die Transzendenz Gottes betont. Und dann gibt es andere Strömungen, die übrigens auch reich und durchaus auch religiös sympathisch und anziehend sind, wie dem Sufismus, also der islamischen Mystik, die aber immer in der Gefahr steht, dass die diese totale Transzendenz Gottes ins Gegenteil kippt. In mehr oder weniger, also pantheistisch sagt man im Fachjargon, also in eine Allgöttlichkeit der Welt umschlägt. Und der Trinitätsglaube, der Dreifaltigkeitsglaube, da wird durchsichtig, wie dieser Gott wirklich und wahrhaftig Gott ist und deshalb auch unterschieden von allem Menschlichen, sich aber bis in die tiefste Menschlichkeit hinein mitteilen kann.
Und vielleicht noch ein Gedanke. Als unsere Kirche sich damals 1888 intensiv auch mit der Frage auseinandersetzte, war der Hintergrund Jesus Christus und sein Erlösungswerk. Es ist ein fundamentaler, ein gewaltiger Unterschied, ob ich sage, dass ein Wesen, das geringer ist als Gott, ans Kreuz gegangen, ob ich sage, dass Gott in all seiner Göttlichkeit Mensch geworden und für uns Menschen gestorben. Das bedeutet für die Wertigkeit des Menschen, für das, was hier auf dem Spiel stand, für das, was hier eingesetzt wurde, einen gigantischen Unterschied. Der Wert, der dem Menschen dadurch zugemessen wird, dass wirklich Gott und nicht ein geringeres Wesen Mensch wurde und gekreuzigt wurde, das bedeutet auch für uns, für die eigene Wahrnehmung, für meine Wertigkeit, für mein Selbstwertgefühl auch in Jesus Christus etwas ganz Gewaltiges. Und das bedauere ich, wenn das dann vermindert wird, indem man versucht, eine Hierarchie einzuführen oder zu sagen, nur der Vater ist Gott, Jesus ist vielleicht irgendwie göttlich, aber nicht wirklich Gott, mit den Begriffen, Karl, die du vorhin verwendet hast, also allmächtig, allwissend und allgegenwärtig. Ohne diese Attribute ist das Erlösungswerk vermindert.
Jetzt haben wir viel gesprochen und ich möchte doch praktisch noch bleiben, dass es nochmals ein bisschen greifbarer wird. Wo erlebt ihr denn die Kraft dieser drei Wesensarten bei euch in eurem Alltag ganz konkret? Vielleicht sogar unterschieden voneinander.
Unterschieden, da tue ich mich schwer. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Martin, aber zu unterscheiden ist ganz schwierig, weil es, glaube ich, oft ganz schwer ist zu sagen, da hat mich jetzt der Heilige Geist angesprochen, aber nicht der Sohn, ja, der auch in uns leben möchte. Ich glaube, das ist auch gar nicht nötig, das zu unterscheiden, aber ich erlebe die Kraft, ich sage jetzt einfach mal, überhaupt des dreieinigen Gottes häufig in meinem Leben. Das kann sein, zum Beispiel durch sein Wort, wenn ich studiere und angesprochen werde in einer Weise, vielleicht mit einem Text, den ich schon x-mal gelesen habe, ganz neu angesprochen, wo ich sagen würde, boah, da hat der Heilige Geist mir eine ganz neue Bedeutung vielleicht auch kundgetan. Mhm. Auf der anderen Seite würde ich jetzt wieder sagen, in dem uns gegebenen Thema, naja, das Wort, das Fleisch geworden ist, ist ja Jesus Christus. Und er spricht sicherlich von dem Wort Gottes auch, das hier verschriftlicht wurde. Also es ist schwer, das auseinanderzuhalten. Aber das kann durch das Wort passieren, das kann durch Lebenserfahrung geschehen, Gottes Vorsehung, wie ich das dann auch gerne nenne, einfach, dass er in gewisser Weise führt und uns dadurch begegnen kann oder durch Menschen, durch die er zu uns spricht. Da gibt es viele Wege, wo ich sage, hey, da hat Gott mich jetzt angesprochen, ohne dass ich sagen könnte, wer von den drei Personen das jetzt genau war. Mhm.
Gute Beispiele, die du da nennst, weil eben auch dieses Beispiel mit dem Heiligen Geist, der durch das Wort spricht, das Wort ist Jesus Christus und wer hat es schlussendlich in den Auftrag gegeben? Ja, sehr wahrscheinlich der Vater, also da sind ja alle drei involviert, ja. Genau, dann gehört dir das Schlusswort, Martin.
Ja, genau. Also wenn ich sozusagen meinen eigenen Glauben zum spirituellen Weg zurückblicke, dann würde ich sagen, der fängt mit der Entdeckung Jesu an, vor über 40 Jahren. Und ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass mir diese östliche Praxis des Jesusgebets sehr, sehr wichtig ist. Aber genau in dem Erfahrungsraum, der sich da geöffnet hat im Laufe der Zeit, also des kontemplativen Gebets, ist diese trinitarische Weite im Laufe der Zeit hineingekommen. Also auch weniger so, dass ich sagen könnte, dass ich trennen kann, das ist jetzt der Vater, der Sohn oder der Geist, aber so, dass das sozusagen aus dieser Christuszentrierung sich auch nochmal sozusagen eine Tiefendimension dahinter und eben in einem Selbst geöffnet hat im Laufe der Zeit. Also so würde ich es formulieren.
Danke euch für diesen Austausch, dass wir da eintauchen konnten in dieses Thema Trinität oder Dreieinigkeit. Danke Martin Brüske, dass du hier zur Verfügung standst und auch René Gehring, direkt aus Österreich. Und in diesem Sinne euch alles Gute und Gottes Segen auch bei eurer Arbeit. Ja.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Und jetzt wechseln wir wieder auf Schweizerdeutsch. Es geht ja langsam schon aufs Ende vom Jahr zu und da damit auch auf die Weihnachtszeit. In der nächsten Folge widmen wir uns der Weihnachtsgeschichte, genauer gesagt der Frage, was ist denn dort eigentlich genau passiert in dieser Weihnachtsgeschichte vor langer, langer Zeit. Am Mikro war Karl Littli. Bis zum nächsten Mal.
Hören die 14 Tage wieder rein bei der nächsten Folge von Glaubenssache, Gespräche über Glauben, Kirche und Religion, der Podcast von ERF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Kirchenthemen.